Ja, es ist egal, was für ein Einwegbecher, weil Einwegbecher sind Einwegbecher. Das
ist Müll, ja.
Das ist halt sau viel Müll. Und da würde ich mir wünschen, dass man da auf jeden Fall noch dran arbeitet, dass es nachhaltiger wird.
Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Mein Name ist Eileen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt über unsere Webseite oder über Social Media, wir reden diesen Monat ganz viel über Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Laufsport. Und das machen wir natürlich auch heute im Podcast. Ich freue mich sehr, dass die Umweltaktivistin Luisa Dellert einen Platz in ihrem Terminkalender für mich gefunden hat, damit wir einmal über Nachhaltigkeit und übers Laufen sprechen können. Luisa Dellert ist vor einigen Jahren als Fitnessbloggerin zuerst bekannt geworden. Sie ist auch mehrere Marathons und Halbmarathons gelaufen. Aber irgendwann schwenkte so ihr Fokus von Sport und Laufen hinüber zu Umweltschutz. Sie ist also ein Kind beider Welten, kennt sich bestens aus, also absolut passend für unseren Themenmonat. Ich rede mit Luisa darüber, wie sie es schafft, ihre Sportwäsche weniger zu waschen, ohne dass alle tot umfallen, was Datteln bei Laufveranstaltungen zu suchen haben und warum Lou am Anfang, als sie nachhaltiger leben wollte, erst einmal alles falsch gemacht hat. Viel Spaß! Hallo Luisa.
Hi.
Schön, dass du hier bist, dass du zu uns gekommen bist in unserem fancy Studio.
Ich freue mich.
Ah, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
Oh, mein Wochenende war ganz interessant. Ich war viel unterwegs, habe gestern leider nicht meinen freien Sonntag gehabt, habe viel gearbeitet und bin heute Morgen schon um 6 in den Zug gestiegen, um zu dir hier nach Berlin zu kommen. Aber ja, das hindert mich nicht daran, gute Laune zu haben.
Wunderschön, freut mich. Ich habe heute auch gute Laune. Es war ein tolles Wochenende auch bei mir.
Schön.
Deswegen, ich bin auch so, yeah, Party.
Ja, und das Wetter ist ja geil, ne?
Ja, nochmal so ein Spätsommer.
Oder?
Also meine Winterjacke hatte ich schon rausgeholt gehabt.
Dito.
Und heute Morgen guckte ich so raus, ich so, was, heute 20 Grad? Okay, also die dünne Sportjacke, ja, die ich anziehe. Du bist hier bei uns und ganz viele denken wahrscheinlich so, was macht sie jetzt hier? Weil
dachte ich auch erst übrigens am Anfang, als ich gefragt wurde.
Aber du hast früher ganz viel Sport gemacht. Du bist auch gelaufen, auch einen Halbmarathon in Berlin habe ich gesehen. Und jetzt engagierst du dich für die Umwelt. Und das passt für diesen Monat einfach wie ja Arsch auf Eimer. Sorry für den Ausdruck. Aber dass du jetzt da bist, weil ich mit dir genau darüber reden möchte. Wie kriegen wir mehr Nachhaltigkeit in den Laufsport? Wie können wir das kombinieren? Was können wir selber bei uns ändern? Aber natürlich möchte ich als erstes kurz wissen, wie kam bei dir so diese Transition von yeah, Sport, Sport, Sport zu I love die Umwelt?
Ja, viele stecken mich immer so in Schubladen und denken, ja, okay, jetzt hat sie das Thema Sport fertig behandelt, jetzt macht sie einen auf Nachhaltigkeit. Und bei mir war es aber eher so, dass ich mich einfach persönlich weiterentwickelt habe. Ich habe, weiß ich nicht, 2,5 Jahre ganz exzessiv Sport getrieben, total viel abgenommen, viel gelaufen, viel Kraftsport gemacht. Bin immer so einem Schönheitsideal irgendwie hinterher gerannt, sage ich mal. Und irgendwann hat mich das total ermüdet. Ich hatte dann auch eine Herz-OP und danach hat sich emotional bei mir einfach so viel getan, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gerade habe ich gar nicht so viel Bock darauf, mich weiter zu optimieren und weiter so ein Schönheitsideal zu folgen. Und der Laufsport ist dabei aber immer geblieben. Also ich bin da anschließend auch noch gelaufen. Ein paar Mal einen Marathon in Hamburg, Berlin, auch in Kalifornien zweimal. Etliche Halbmarathon-Wettkämpfe habe ich mitgenommen. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Und im Moment ist es einfach so, da ich mich so viel mit Nachhaltigkeit und Politik beschäftige, dass der Sport da relativ knapp bemessen ist, was meine Zeiteinteilung angeht. Aber zum Thema Nachhaltigkeit, um auf den Punkt zu kommen, bin ich gekommen, weil ich einfach zwei Augenblicke hatte in meinem Leben. Das eine war einfach im Urlaub, da hat eine Dame neben mir eine Zigarette ins Meer geschnipst.
Ja,
und
super.
Ja, genau. Und die andere Situation, da wollte ich im Meer so ein typisches Unterwasserbild haben und überall um mich herum schwamm einfach Plastik und Müll. Und seitdem habe ich mich mit dem Thema einfach mal auseinandergesetzt. Und dann kam ja auch irgendwann die Greta und dann kam irgendwann Fridays for Future. Und ja, an sich hat das Thema einfach an Relevanz gewonnen und das finde ich super wichtig.
Wie hast du denn angefangen, das Thema bei dir zu Hause umzusetzen? Oder du standst irgendwann in deiner Wohnung und dachtest, okay, wo fange ich an? Wie hast du das gemacht?
Ja, ich habe falsch angefangen und deswegen finde ich es auch immer schön, das nochmal auch auszusprechen und anderen Leuten mit auf den Weg zu geben. Ich habe so von 0 auf 100 angefangen. Also ich wollte von einem auf den anderen Tag, dass meine Wohnung komplett plastikfrei ist, dass ich auch nicht mehr Dinge mit Plastik umhüllt einkaufe und dass ich jetzt wirklich super nachhaltig lebe. Und das ist dann schon beim Einkauf im Supermarkt, beim Toilettenpapier gescheitert, weil das ist ja auch in Plastik eingepackt und auch viele andere Dinge. Und da war ich total deprimiert und dachte, naja, wenn das Nachhaltigkeitsbloggerinnen aus Amerika schaffen und ich das nicht, dann bin ich anscheinend nicht die Richtige dafür. Und habe das dann erstmal auf Eis gelegt. Und ein paar Wochen später hat es mich dann aber doch wieder gepackt und ich habe gesagt, hey, das brennt immer noch so in dir, das Thema, dann gehst du halt mal nicht von 0 auf 100, sondern probierst mal irgendwo anzufangen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mir dann mein Badezimmer vorgenommen und habe geschaut, wo kann ich da was verändern.
Okay, und was hast du dann als erstes gemacht?
Das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal alles aufgebraucht, was ich noch so an Shampoos und Plastikverpackungen hatte, weil ich es jetzt nicht nachhaltig fand oder für nachhaltig empfunden habe, das alles wegzuschmeißen, nur weil es in Plastik eingepackt ist. Und dann bin ich das erste Mal in einen Unverpacktladen gegangen und habe da einfach mich mal beraten lassen und hatte dann unverpackte Alternativen. Also anstatt Haarshampoo in der Plastikverpackung hatte ich Unverpacktes. Das war dann so ein Stück Seife. Dann hatte ich für die Hände ein Stück Seife. Ich habe mir eine Bambuszahnbürste geholt. Feste Zahnpasta habe ich mal ausprobiert. Rasierseife fest. Also all das, was ich aufgebraucht hatte, habe ich dann irgendwie probiert einzutauschen in eine nachhaltige Variante. Wobei man hier auch, jetzt rede ich dir noch mal ganz kurz rein, hier auch darauf achten kann halt, dass kein Mikroplastik enthalten ist. Es geht ja nicht nur um die Plastikverpackung an sich, sondern in vielen Shampoos oder Seifen ist halt Mikroplastik enthalten. Das fließt in den Abfluss und diese Mikroplastikteilchen sind ja so klein, also kleiner als 5 Millimeter im Durchmesser, dass die gar nicht herausgesiebt werden können und dann dementsprechend in Flüssen oder auch im Meer landen. Und deswegen ist das auch ein schöner Ansatz, da anzufangen.
Tatsächlich, das hatte ich auch. Ich bin auch so vorgegangen. Ich habe relativ viel auch schon umgesetzt. Aber manche Produkte mochte ich gar nicht mehr aufbrauchen, weil ich wirklich so ein Gesichtspeeling hatte mit so kleinen Kügelchen drin. Und ich hatte, das stand jetzt monatelang bei mir rum. Und ich dachte, ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, das aufzubrauchen, weil ich wusste, okay, ich möchte es zwar aufbrauchen, eben um nichts wegzuwerfen. Aber andererseits ist es Mikroplastik da drin. So, jetzt im Endeffekt habe ich es weitergegeben. Weil ich sagte, okay, ich kann es nicht wegwerfen, es tut mir in der Seele weh und benutzen kann ich es auch nicht, weil es mir auch in der Seele wehtut.
Ja, es ist eine super schwierige Situation. Ja. Ne? Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man sich das halt genau klar macht und diesen Wandel durchläuft und sich darüber Gedanken macht, was kann ich ändern und wie wege ich das ab. Und wahrscheinlich hätte ich es genauso gemacht wie du. Aber damals war ich erstmal überhaupt am Anfang, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach erstmal alles aufbrauchen, bevor ich das jetzt halt wegschmeiße.
Klar, ist auch... Ja, nachhaltiger. Jetzt haben wir wieder das Wort. Wo war denn so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, dass die Alternative ist nicht cool? Also gibt es irgendwo was, eine nachhaltige Alternative, die du nicht gut findest, wo du sagst, okay, also, oder die du nutzt, obwohl du sagst, ich weiß nicht.
Also. Es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach nicht so gut, was heißt vertrage, beziehungsweise mit denen ich mich nicht wohlfühle. Das ist zum einen inzwischen feste Zahnpasta, damit komme ich einfach nicht so gut klar. Da bin ich inzwischen wieder umgestiegen auf eine in Plastik verpackte Zahnpasta, die dann aber kein Mikroplastik enthält. Lass mich mal überlegen, was gibt's denn noch, womit ich nicht so gut klarkomme? Ja, gute Frage. Ansonsten habe ich eigentlich nichts zu meckern. Es gibt noch eine Sache, die ich benutze. Ich habe einen Pony und der fliegt oft weg. Das heißt, ich benutze wirklich regelmäßig sehr viel Haarspray. Und auch da gibt es inzwischen zumindest so weit nachhaltige Varianten, dass die auch kein Mikroplastik mehr enthalten. Darauf bin ich umgestiegen, aber das ist natürlich trotzdem noch in Plastik verpackt und würde es auch sein. Und da sage ich mir, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich probiere an den Stellen etwas zu verändern, an denen es wirklich funktioniert und an denen es mir gut geht, aber dass ich zu 100% nachhaltig lebe oder perfekt bin, davon bin ich ganz weit weg.
Das ist ja auch super schwierig.
Richtig, also, das ist schwierig und es ist wichtig, dass es Leute gibt, die das machen, damit man von denen auch lernen kann und inspiriert wird. Aber jeder sollte das für sich so weit umsetzen, wie es ihm noch gut tut und wie man sich wohlfühlt. Obwohl ich in manchen Dingen schon glaube, dass es gut ist, wenn man sich auch vielleicht ein bisschen einschränkt beziehungsweise drüber nachdenkt. Stichwort Fliegen zum Beispiel.
Ja. Da bin ich tatsächlich, das ist ein Thema, das hatte ich zwar viel später aufgehoben, aber das können wir jetzt gerne ansprechen. Ich finde das teilweise schwierig, weil klar, innerhalb von Deutschland bist du mit dem Zug genauso lange unterwegs wie mit dem Flieger. Mhm. Aber es gibt ja auch manche, die sagen, okay, innerhalb von Europas fahre ich mit dem Zug. Mhm. So, aber es ist halt zweimal so lange, dreimal so lange teilweise, dass du mit dem Zug unterwegs bist. Und manche haben einfach nicht diese Möglichkeit, so viel Zeit aufzuwenden,
um irgendwie Geld, ne? Vielleicht.
Ja, das ist auch absurd.
Also nee, ich will damit auch gar nicht implizieren, dass man jetzt gar nicht mehr fliegen darf, denn das tue ich ja auch. Aber ich selbst habe mal drüber nachgedacht, so vor 3,5 Jahren, als ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit noch überhaupt nicht beschäftigt habe, bin ich in einem Jahr, ich habe das nochmal nachgezählt, 15 Mal geflogen, weil ich auf irgendwelche Influencer-Veranstaltungen eingeladen wurde, da in Urlaub hin bin, habe da gar nicht drüber nachgedacht, überhaupt nicht. Also ich hatte zwar schon immer Flugangst, aber dass ich mir auch im Kopf so überlegt habe, okay, könnte schlecht für die Umwelt sein, das gab es einfach nicht. Und heute, also jetzt Stand 2019, bin ich dieses Jahr einmal geflogen, was für mich auch daher rührt, dass ich krass viel absage inzwischen und dreimal frage, hey, muss es jetzt wirklich sein, dass ich dafür fliegen soll, weil dann komme ich nicht.
Ja.
Aber was ich mir natürlich nicht verbieten möchte, ist einfach die Option zu haben, auch mal einen anderen Kontinent kennenzulernen oder in ein anderes Land zu fliegen. Aber ich mache es halt bewusster. Also ich überlege wirklich viermal, ob es jetzt wirklich sein muss, ob ich das jetzt wirklich will oder ob ich mir das Bedürfnis auch irgendwo anders herholen kann, bevor ich in ein Flugzeug steige.
Kann ich unterschreiben. Ja. So mache ich so großen Check hinter. Kommen wir nochmal zurück zum Zuhause nachhaltig leben. Und zwar ist es ja so, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du halt Sport machst, hast du viel Wäsche. Und besonders der Punkt bin ich momentan am viel am Überlegen, okay, du hast viel Wäsche, weil du musst normal Wäsche tragen, wenn du Sport machst. Die schwitzt du voll, die trägst du normalerweise nur einmal. Wenn du ein zweites Mal trägst, dann freuen sich die Leute um dich herum nicht so wirklich. Wir sind viel am Waschen als Sportler und Sportlerin. Wir sind viel am Waschen, wir sind viel am Essen tatsächlich aus. Wenn du viel Ausdauersport machst, dann sind Portionen dabei. Wie kann ich das besser angehen? Also besonders dieses Waschthema momentan beschäftigt mich, weil ich diese Wäscheberge zu Hause sehe, normale Wäsche, Alltagswäsche und dann nochmal meine Sportwäsche.
Also, ich habe damals als Läuferin nach jedem Lauf meine Sportsachen sofort gewechselt. Das mache ich heute gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt laufen gewesen bin und auch halt krass geschwitzt habe, dann hänge ich trotzdem meinen Oberteil auf einen Kleiderbügel raus und lasse das über Nacht einfach lüften, weil ich weiß, morgen oder übermorgen gehe ich nochmal laufen und wenn jetzt da nicht 10 Leute mitkommen, die umkippen, weil es irgendwie mega riecht, benutze ich das nochmal. Also ich gehe viel achtsamer damit um, ob Dinge sofort in die Wäsche müssen. Eine Laufzeit zum Beispiel, die muss ja nicht nach jedem Mal sofort in die Wäsche. Und genauso mache ich das auch mit Sport BH und halt einem Oberteil. Mit Schlüppis und Strümpfen natürlich nicht, die kommen jedes Mal rein. Aber dadurch kann man ja schon mal anfangen, so ein bisschen seinen Wäscheberg zu minimieren und vielleicht auch ein bisschen drauf zu achten, hey, muss es jetzt wirklich jedes Mal gewaschen werden oder kann es auch noch mal einmal länger getragen werden? Das ist aber nicht nur bei Sportsachen so, sondern auch bei normalen, meiner Meinung nach. Also da kann man einfach ein bisschen achtsamer mit umgehen.
Hast du besonderes Waschmittel oder machst du dein Waschmittel selber?
Es gibt ja zum Beispiel Waschnüsse. Man kann aus jetzt gerade im Herbst aus Kastanien sein Waschmittel selbst
funktioniert
herstellen.
Das bei dir? Ich habe das letztes Jahr ausprobiert. Ich war super fleißig. Ich hab Säcke voll mit Kastanien gesammelt. Weißt du, so geil, den ganzen Winter wäschst du nur mit Kastanien. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Wäsche immer noch so ein bisschen nach Schweiß riecht.
Ja, bei Sportsachen finde ich es auch ehrlicherweise schwierig. Also ich finde, Sportsachen müssen auch richtig gewaschen werden, ne, damit sie halt nicht mehr riechen und damit es auch wirklich hygienisch irgendwie vereinbar ist. Deswegen, bei Kastanien kann man immer noch mal ätherisches Öl dazugeben, aber das würde ich dann eher so wirklich für, in Anführungszeichen, normale Kleidung vielleicht mal ausprobieren. Da ich gar nicht mehr so viel laufe und nicht so im Moment im Sportbereich bin, weiß ich gar nicht, ob es inzwischen ein nachhaltiges Waschmittel extra für Sportler gibt. Habe ich noch nicht gesehen, also auch nicht in irgendeinem Online-Shop oder in irgendeinem Unverpacktladen. Wäre aber mal interessant, das herauszubekommen.
Schreib es mir gerade auf.
Ja.
Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, ob es das so genau gibt.
Was sonst noch eine schöne Möglichkeit ist, um ein bisschen nachhaltiger mit seiner Sportwäsche zu sein, ist ein Waschsack. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt. Es gibt, der heißt Guppy Friend. Und dieser Waschsack, da packst du deine Laufsachen rein und packst den ganz normal in die Waschmaschine. Mhm. Und der hat die Funktion, dass der auch Mikroplastik, das ja auch in unserer Kleidung mit drin ist, aussiebt. Das heißt, das läuft dann nicht den Abfluss runter und landet dann auch im Fluss oder Meer, sondern bleibt in diesem Sack drin und das kannst du dann rauskratzen und einfach in Restmüll packen. Mhm. Das ist auch eine schöne, schöne Möglichkeit.
Ja, ja, besonders eben diese ganzen Fließsachen, die man ja gerne dann jetzt
im Herbst und Winter passen da auch rein. Trägt. Der ist relativ groß, da passt echt, da passen auch 2-3 Laufoutfits tatsächlich rein und das haust du ganz normal in die Waschmaschine.
Cool, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Genau, du sagtest vorhin, du bist schon einige Halbmarathons und Marathons, also du bist schon bei diversen Laufveranstaltungen gewesen. Es ist immer unglaublich krasser Müllaufkommen.
Ja, da. Super unnachhaltig.
Super. Wie blickst du da jetzt drauf, wenn du sagst, du möchtest auch noch welche laufen? Wie hast du da, sagst du, okay, ich nehme dann kein Wasser unterwegs oder ich schlepp's alles mit? Oder?
Na, was ich erstmal gerne machen würde, wäre mal mit einem Laufveranstalter, der auch so einen Wettkampf ausrichtet, mich mal zusammensetzen und von 0 bis 100 bei der Organisation dabei sein. Was kann man eigentlich nachhaltiger gestalten? Mhm. Das fängt ja schon an bei dem Tag, an dem man seine Startunterlagen abholt. Ne? Überall werden Flyer ausgeteilt, die dann auf dem Boden liegen. Überall gibt es irgendwelche Proben. Du kriegst, also ich nehme nie diese Tüte oder diese Goodiebags, die es da gibt. Das nehme ich einfach nicht mehr. Die kriegst du ja. Und es sind halt so voll viele Kleinigkeiten, die dann ja zum großen Ganzen werden. Und ich glaube schon, dass man da noch viel, viel mehr nachhaltiger gestalten kann. Ich weiß, dass Adi das ja jetzt mal angefangen hatte mit diesem Becher, den man
Silikonbecher,
genau, den man zusammenknüllen konnte und mitnehmen konnte. Das ist eine coole Möglichkeit für die Leute, die halt auf Zeit laufen, dann wieder zeitaufwendiger, sich dann erst noch das Trinken einzuschenken, wenn sie was trinken wollen. Allerdings haben die wahrscheinlich auch ihr eigenes Trinken mit. Mhm. Von daher sind diese ganzen Plastik- oder Pappbecher, es ist egal, was für ein Einwegbecher, weil Einwegbecher sind Einwegbecher. Das ist
Müll, ja.
Das ist halt sau viel Müll. Und da würde ich mir wünschen, dass man da auf jeden Fall noch dran arbeitet, dass es nachhaltiger wird.
Ja, besonders zum Schluss kriegst du ja auch noch diese Folie, die du brauchst, weil du ausgekühlt bist. Also besonders jetzt nach längeren Läufen, nach einem Halbmarathon, nach einem Marathon kommst du ja meistens relativ am Ende deiner Kräfte dann ins Ziel.
Ja.
Da bist du ja froh um diese Folie. Oder beispielsweise nach dem Berlin-Marathon, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was für ein Wetter das war. Es hat geregnet nonstop. Ich war triefend nass und ich war so glücklich um diese Folie. Aber im Endeffekt, ich habe die dann mitgenommen und stand dann so und wusste dann auch nicht so ganz, okay, was machst du jetzt mit dieser Folie? Ich habe danach noch diesen Poncho bekommen, weil ich ja auch auf diese Tüte verzichtet habe. Den Poncho habe ich mitgenommen fürs nächste Mal. Da kann ich ihn wieder anziehen für den Startbereich. Aber diese Tüte, was machst du mit dieser 5 Meter langen Tüte?
Ja, andererseits, ohne geht's halt auch nicht. Dann werden die krank. Ja, ist ein schwieriges Thema, besonders bei so Laufveranstaltungen. Aber ja, ich hoffe darauf, dass daran halt tatsächlich gearbeitet wird. Da habe ich zu wenig Einblicke, aber ich nehme mal an, dass das passiert, weil dieser öffentliche und mediale Druck auf das Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung, das ist ja nun mal präsent. Und ich glaube, dass jedes Unternehmen und auch jeder Veranstalter da inzwischen drauf achtet, damit er auch einfach dann keinen Shitstorm bekommt.
Ja, ja. Also tatsächlich mit diesen Silikonbechern, die habe ich jetzt mehrfach dieses Jahr gesehen, bei verschiedenen Veranstaltungen. Bei manchen hat es sehr gut funktioniert, bei manchen gar nicht. Also dann wirklich, dann waren nachher alle auf dem Boden und dann hast du diese nassen Silikonbecher auf dem Boden. Das ist natürlich ganz toll, wenn du drüber laufen willst.
Gut, dann fliegst du hin.
Ja, genau. Die sind ja auch aufgeplöppt und dein Kopf sagt, okay, das ist ein Widerstand an sich. Merkst du den ja nicht, wenn du drauf trittst, aber du siehst, dass es eine Erhöhung ist. Und das war eine Katastrophe, das zu sehen. Aber andererseits bei kleinen Veranstaltungen, ich war bei einem auf dem Tempelhofer Feld, da wurden die auch eingesetzt. Ich glaube, weil es einfach weniger Läufer und Läuferinnen waren, wurden die alle schön in die Box geworfen und ich war einfach nur glücklich. Ich dachte, wie geil ist das bitte, dass es hier funktioniert, und habe mich da selber einfach total drüber gefreut.
Ja. Ich glaube, das hat auch was mit Optimierung zu tun. Ne? Also man muss das ja erstmal überhaupt anfangen, damit man dann weiß, was man da zu verbessern hat. Von daher war jetzt dieser erste Schritt schon mal total wichtig, um da irgendwie ja so ein Feeling für zu bekommen, wie wird das überhaupt angenommen und was können wir besser machen.
Mhm. Was würdest du dir noch wünschen bei so Laufveranstaltungen? Wie das, oder hast du eine Idee, wie man das noch anders machen könnte? Abgesehen von diesen wiederverwendbaren Bechern.
Naja, auf jeden Fall zum Schluss vielleicht dann einfach nur noch Obst und Gemüse verteilen, oder ich weiß nicht, wie man das mit Nüssen oder so macht, aber ganz oft ist es ja auch so, dass man dann diese Riegel bekommt und dann das Riegelpapier überall rumliegt, aber weißt du, willst du jetzt den Leuten das verbieten, dass sie danach einen Riegel Nein. essen? Ne? Das ist total schwierig. Diese Frage, die du mir stellst, ist schwierig.
Ich weiß.
Weil damit fange ich ja an, Leuten etwas zu verbieten. Mhm. Vielleicht muss man einfach gucken, dass es halt nachhaltige Materialien sind, die da ausgelegt werden und dass die recycelbar sind und dass man vielleicht auch in manchen Prozessen so einen Cradle-to-Cradle-Prozess hinbekommt. Also ja, wenn du mich jetzt fragst, natürlich, dann würde ich jetzt sagen, ja, alles weglassen, was mit Plastik eingepackt ist. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Mhm. Ich glaube, man muss das Thema einfach angehen. Ich glaube, jeder Laufveranstalter beziehungsweise jede Veranstaltung sollte einen Nachhaltigkeitsbereich dabei haben oder eine Person oder eine kleine Gruppe, die das wirklich dementsprechend mit begleitet, die da Expertise reingibt und die da probiert, die Dinge umweltfreundlicher umzusetzen.
Das wäre ein schöner Ansatz zumindest.
Ja.
Gibt es ja auch teilweise schon. Also wie du schon sagtest, gerade mit den Silikonbechern.
Genau. Ich denke, das wird sich auch finden. Ich glaube, das wird sich finden. Das ist jetzt gerade alles in einem Umbruch und die Zeit muss man auch den Veranstaltern lassen, um sich darauf einzustellen. Es geht halt nicht immer alles von heute auf morgen, ne? So wie es bei mir nicht in Lauf 100 geht.
Ja.
Ist das ja bei so einer Veranstaltung oder bei einem Unternehmen auch was ganz anderes. Die haben ja total viele Prozesse, die einfach schon automatisiert sind. Mhm. Und die jetzt aufzubrechen und dann nochmal irgendwie was Nachhaltiges reinzuschieben, das dauert halt alles.
Ja, das sind ja Veranstaltungen im Berlin-Marathon, das waren, glaube ich, 46.000 Anmeldungen, 44 sind gestartet. Bei anderen Veranstaltungen sind auch 20.000, 30.000, um mal eben die vielleicht eingelagerten Müsli-Riegel alle mal eben auszutauschen, ist ja auch nicht mal eben schnell gemacht.
Eben.
So, und was ich auch viel sehe, dass Leute, zumindest bei den Gels, wenn sie unterwegs sind, auf Datteln umsteigen, das sehe ich auch ganz viel.
Ach, witzig. Ja, ich hasse Datteln, aber man macht doch auch so eine Energy Balls aus Datteln zum Beispiel.
Ja,
ne?
Die sind auch nicht dabei.
Ja.
Ja, aber das sehe ich halt ganz viel, dass sie anstatt, man sieht ja irgendwann, wenn man so läuft und man guckt nach links oder nach rechts, dann wurschteln die da irgendwann im Gürtel rum und dann denke ich so, okay, welches Gel nehmen die? Das finde ich ja natürlich auch immer ganz interessant. Also, okay, es ist kein Gel, es ist eine Dattel, die sich gerade in den Mund schiebt. Also die Alternative gibt's halt auch schon oder gibt auch so Rezepturen für Gels, die man sich selber machen kann. Und dann kann man die in so kleinen Beutelchen reintun.
Ah, auch perfekt. Und dann kann man es halt, und die Beutelchen kann man wiederverwenden dann?
Genau, also was ich gesehen habe, ich glaube, es war so Wachspapier, dass es da mit drin war. Und die hatten das dann wie so kleine Pralinen, also so kleine Bomben, wie so kleine Bomben.
Okay, verstehe.
Also habe ich jetzt auch nur einmal gesehen, aber das war ich auch so, hey.
Ja, cool, aber das ist ein Anfang, ja, voll geil.
Sportmarken, darüber wollte ich nochmal ganz kurz sprechen. Nochmal Thema Kleidung, springen wir nochmal ein paar Schritte zurück. Es gibt ja mittlerweile relativ viele Sportmarken, die sagen, wir stellen unsere Kleidung aus Plastikmüll her.
Mhm.
Kritikpunkt gibt's ja, dass die Kleidung danach nur noch verbrannt werden kann, weil es dieses Mischgewebe ist. Wie siehst du momentan diese Entwicklung?
Mhm. Ja, es ist auch tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich daran habe. Und ein anderer ist, dass jetzt inzwischen jedes Unternehmen auf Ocean Plastic geht und dass es eher so ein Trend ist. Aber man natürlich trotzdem wieder eigentlich hinterfragen muss, wie viel Ocean Plastic steckt denn jetzt in jedem Kleidungsstück. Mhm. Also ab wann darf man das denn schon so bezeichnen? Ab 2%, ab 10%? Also da fehlt mir so ein bisschen auch die Transparenz manchmal dahinter. Und auch bei dem Begriff Ocean Plastic muss man ja auch ganz klar sagen, dass das nicht Plastik ist, das schon im Meer rumschwimmt, weil das kannst du gar nicht mehr aufbearbeiten, weil das halt durch das Salzwasser auch schon so angefressen ist.
Okay.
Sondern es ist ganz, ganz oft, also zumindest mit den Herstellern, mit denen ich gesprochen habe, Plastik, das halt am Strand rumliegt, der Müll. Mhm. Was natürlich auch gut ist, dass der da weggeräumt wird. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber das impliziert halt ein bisschen etwas, das es dann vielleicht auch gar nicht ist in dem Sinne. Und dann frage ich mich, ist es eher wieder Greenwashing? Oder helft ihr damit jetzt wirklich richtig der Umwelt? Deswegen bin ich da so zwiegespalten tatsächlich.
Mhm. Wie gehst du da vor? Also du musst ja, du machst zwar weniger Sport, aber du machst auch noch Sport. Das heißt, du holst dir irgendwann mal ein neues T-Shirt. Wie gehst du da vor, um das herauszufinden, ob es jetzt okay ist?
Mhm. Ja, bis jetzt brauchte ich noch kein neues. Ich habe halt noch so viele Sachen, dass ich damit eingedeckt bin. Und bei Sportsachen bin ich jetzt auch nicht so, dass ich da die neueste Mode brauche. Aber ja, erstmal ein bisschen im Internet rumschauen, ne? Dann mal recherchieren bei den Herstellern auf der Seite, ist dann eine Lieferkette angegeben, ansonsten mal eine E-Mail hinschreiben, also wirklich aktiv sein und Brands einfach ansprechen, weil die leben ja dadurch, dass sie auch kommunizieren mit ihren potenziellen Kunden und Kundinnen und da wäre ich ja eine dann davon, also da würde ich dann auf jeden Fall richtig nachfragen.
und immer wieder nachhaken. Hast du denn irgendwie eine Seite, die du ansteuerst, die vielleicht irgendwie die du empfehlen kannst? Es gibt ja manchmal so Übersichtsseiten.
Na, es gibt ja utopia.de. Ich gucke bei Utopia gern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch schon was zur Sportkleidung gemacht haben. Ja. Die machen ja ganz oft zu allen Bereichen im Leben etwas, dass man sich da Tipps abholen kann oder auch Marken vorgestellt werden. Da würde ich jetzt zuerst hingehen, um da mal zu schauen, hey, habt ihr schon mal einen Test gemacht für Sportsachen, die nachhaltig hergestellt sind?
Okay. Gehst du einfach noch selber in die Recherche oder verlässt du dich
genau,
drauf?
Genau, ja, nö, dann kannst du ja auf die Seiten gehen und dir das mal angucken und dich dann halt entscheiden dementsprechend, ne? Aber ja, da muss auch jeder so ein bisschen Eigenverantwortung tragen und dann auch einfach mal schauen, weil ich finde, dass heutzutage, wir sind durch Google und die ganzen Suchmaschinen und alles, was so ist, sind wir viel zu faul geworden, wirklich nochmal richtig mal Energie reinzunehmen für Dinge, die uns interessieren, ja, Zeit rein zu investieren, ne, was Recherche angeht. Aber bei so einem Sportoberteil dürfte es in Ordnung sein.
Ist das vielleicht auch eine Marktlücke für jemanden, der hier zuhört und sagt, okay, ich brauche noch eine Geschäftsidee, mache eine Plattform auf und alles auflistet.
Let's go.
Was wie nachhaltig die Sachen sind oder vielleicht wie fair auch hergestellt.
Genau.
Das finde ich als nochmal so ein Zusatzaspekt.
Ja.
Auch die Produktion oder die Produktionsbedingungen.
Genau, nachhaltig impliziert ja nicht immer, dass es dann auch gleich fair ist.
Ja.
Also sollte es sein, aber das sind nochmal zwei Punkte auch.
Ja, und das fände ich zum Beispiel auch super interessant. Und ja, genau, was du gerade sagtest mit diesem Ocean Plastic, das ist so. Ich dachte auch am Anfang, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, geil, wie toll ist das bitte? Und dann fängt man irgendwann selber an zu recherchieren und sieht, okay, die Sachen können danach nur noch verbrannt werden. Und da ist nichts mehr. Dann ist die das Ende erreicht mit der Nachhaltigkeit, weil dann geht's in den Ofen.
Genau.
Und ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Gut, du sagtest gerade, du hast noch ganz viele Sportklamotten, aber wenn andere zu dir hinkommen und sagen, wie wähle ich meine Klamotten aus? Was sagst du zu denen?
Also, da würde ich genau sagen, was ich jetzt zu dir gesagt habe, tatsächlich mit der Plattform. Ne? Also ich meine, bin ja auch nicht Expertin für alles und muss selbst recherchieren. Deswegen, also Utopia ist für mich eine gute Anlaufstelle. Und von da aus kann man dann selbst entscheiden, wie man so ein bisschen weiter verfährt.
Dann würde ich ganz gerne, weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, noch einen anderen Punkt ansprechen, für den du auch relativ bekannt bist. Du engagierst dich ja nicht nur für Umwelt, sondern halt auch für, ich sag mal, Körperformen und Schönheitsbilder außerhalb von dem, was wir sehen. Und da hast du ja auch, du zeigst ja immer wieder bei deinem Instagram-Profil Bilder von ein paar Jahren und von jetzt und willst damit zeigen, so hey, es ist vollkommen okay, eben nicht Size Zero zu sein, nicht Größe 34 zu tragen. Wie schwierig war es für dich oder war es überhaupt schwierig für dich, das selber so zu zeigen im Internet, zu sagen, okay, ich sehe jetzt nicht, bin jetzt nicht mehr die Size Zero, sondern ich habe Kurven, ich habe den Tiger lässt du ja gerne mal raus, also deine Dehnungsstreifen zeigst du. Wie war für dich da der Prozess?
Na, das war am Anfang natürlich, was heißt schwer, also ich wusste nicht, wie jetzt das Internet darauf reagiert, wenn ich auf einmal nicht mehr meinen Sixpack zeige, sondern auch mal meine Zellulite und zeige, dass mein Bauch halt dementsprechend nicht mehr trainiert ist. Aber das Internet hat zu 98% super darauf reagiert, weil besonders Frauen das so ein bisschen als Erleichterung empfunden haben, dass ich jetzt nicht mehr diesem Schönheitsideal hinterher trainiere, sondern so mein eigenes finde. Und es war so eine, ja, so wie so eine Erleichterung. Und das war halt schön mitzubekommen, dass das andere Frauen so motiviert und inspiriert hat. Und deswegen habe ich es mir einfach zur Aufgabe gemacht, immer mal wieder das Thema auch anzusprechen, weil es halt ganz, ganz wichtig ist, dass jeder sich halt so wohlfühlen darf, wie er sich in seinem Körper halt wohlfühlt.
Aber war das für dich total einfach? Du hast dann einfach Bilder von dir gemacht und das ins Internet gestellt? Also ich versuche das auch, also nicht in der Art und Weise, wie du das machst, aber ich versuche halt auch Bilder zu zeigen von mir, die jetzt nicht nach Hochglanzmagazinen aussehen. Aber es ist manchmal noch so ein bisschen so ein komisches Gefühl, dass ich so denke, teile ich das jetzt? Poste ich das jetzt wirklich?
Aber das ist doch schon eigentlich, das ist doch schon eigentlich creepy, oder?
Dass wir, es ist furchtbar.
Dass es ein komisches Gefühl ist, wenn man ein stinknormales Foto von sich ins Internet stellt, das nicht retuschiert ist und wo kein Filter drauf ist.
Ja.
Und daran müssen wir arbeiten. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass es halt auch Menschen im Internet gibt, die genau das machen und das halt zeigen. Und deswegen habe ich mir das einfach auch zur Aufgabe gemacht. Ich meine, ich habe eine große Reichweite, ich habe auch irgendwo Verantwortung, ich habe ganz, ganz viele Frauen und auch junge Mädels auf meinem Account und ja, für die mache ich das gerne, für die zeige ich gerne mal, wie mein Hintern am Strand aussieht, wenn die Sonne drauf scheint, dass da auch ein paar Dellen sind und dass da Zellulite ist und dass das aber ganz normal ist und völlig in Ordnung und dass das bei Stars auch so aussieht, aber die halt nicht das Foto wählen, sondern das, für das sie vielleicht eine halbe Stunde sich verrenken mussten.
Und wo fünf Designer noch drüber geguckt haben
wahrscheinlich,
und drei Manager und ja. aber dann kriegst du auch dann Rückmeldung.
Mhm.
Die Leute schreiben, die kommentieren. Du sagtest 98% gut, die 2% schreiben ziemlich böse Sachen drunter. Wie gehst du damit um?
Genau, also 2% sind dann ja irgendwelche Beleidigungen. Mhm. Aber inzwischen habe ich mir so eine Mauer aufgebaut, dass ich Dinge nicht mehr persönlich nehme. Also früher habe ich wirklich alles an Beleidigungen wirklich richtig persönlich genommen und habe mir dann überlegt, oh, warum findet der Mensch mich jetzt wirklich hässlich oder warum findet er meine Zellulite doof, und habe mir das echt zu Herzen genommen. Und heute ist es so, dass ich das einfach nicht mehr nah an mich heranlasse. Das klappt in Bezug auf jeden Fall, wenn es um meinen Körper geht, total gut. Also wenn ich jetzt gesagt bekomme, ich bin dick, dann ist das halt so. Dann schön und einen schönen Tag dir noch. Ja. Wenn es jetzt aber wirklich so gewaltbereite Beleidigungen sind, so du Schlampe, hoffentlich wirst du überfahren oder also das ist nochmal eine andere Art, und da kann ich noch nicht so eine Mauer mir aufbauen, weil mich das schon noch verletzt, weil ich da sehr mit zu kämpfen habe, dass Menschen sowas überhaupt schreiben und ich das noch nicht nachvollziehen kann, warum man das tut. Aber ja, alles in allem bin ich da schon so ein bisschen abgehärtet nach 5 Jahren Instagram.
Ja. Hast du denn manchmal auch Angst, wenn du unterwegs bist? Oder glaubst du, dass es wirklich nur so Internet, also in Anführungszeichen nur Internet-Trolls sind?
Ja, man hat natürlich, also jetzt hatte ich letztens so einen Shitstorm. Da hat man dann natürlich schon, oder du denkst im Kopf, ja, okay, wenn ich jetzt irgendwo wer kenne, sagt dann jemand was. Aber da ist bisher immer alles eigentlich zu 98% gut gegangen und wird es auch weiterhin. Und wenn ich mir darüber jetzt Gedanken machen würde, dann dürfte ich ja gar nicht mehr irgendwo hingehen. Ne? Ja, dann würde es ja auch jedem so gehen. Und ich hoffe, dass es so weit auch nicht kommt, dass ich mir darüber mal Gedanken machen muss.
Aber du sagst gerade, es ist 98% gut gegangen. Also ist schon passiert.
Ja, gab mal ein, zwei Sachen, aber die sind auch inzwischen Schnee von gestern. Das ist alles gut. Und
nee, du kriegst ja auch viel positive Rückmeldung. Ich habe dich ja vor ein paar Tagen noch auf einer Veranstaltung gesehen. Du kamst gar nicht von der Bühne weg, weil da sich eine Schlange von jungen Frauen gebildet hat, die dich einfach mal alle mal persönlich treffen wollten. Also anscheinend bist du ja auf dem richtigen Pfad und inspirierst ja andere Leute. Wo soll es noch mit dir hingehen? Was wünschst du dir noch so für die nächsten Tage? So, oder nächsten Tage ist ein bisschen kurz gefasst, aber
nee, das ist eigentlich die richtige Frage. Was wünschst du dir für die nächsten Tage? Denn wenn du mich jetzt fragst für die nächsten Jahre, weiß ich es nicht. Ich hatte Geburtstag und habe zum Geburtstag Briefe bekommen, und in fast jedem Brief stand: Lou, wir wünschen dir in deinem Leben zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall Beständigkeit, weil im Moment bist du ja nicht beständig, aber das ist auch das, was dich ja irgendwie ausmacht. Und damit haben die auch recht. Also ich bin nicht so beständig und auch nicht im Job. Also ich gucke gerade, wie definiere ich überhaupt meinen Job und wo geht's damit hin, das weiß ich nicht. Und ich lebe eher von heute bis zur nächsten Woche. Und im Terminkalender stehen dann vielleicht noch auch die Termine für nächsten Monat. Aber danach hört's dann auch gefühlt auf. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wo es hingeht. Was ich mir wünsche für mich ist, dass ich gesund bleibe. Das wünsche ich mir tatsächlich selbst und auch allen anderen Menschen auf der Welt. Und ansonsten möchte ich mich einfach nur ein bisschen überraschen lassen, was noch so auf mich zukommt.
Dann in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute dann für die nächsten Tage.
Vielen, vielen Dank.
Genieß das plötzliche Spätsommerwetter, das wir jetzt gerade noch haben.
Du auch auf jeden Fall.
Ich werde es machen, ich werde laufen gehen.
Schön. Dann denk an mich dabei.
Werde ich, dankeschön.
Mach's gut.
Das war Luisa Dellert. Ich verlinke ihren Instagram-Account natürlich in den Shownotes und auch den Auftakt unserer Beitragsreihe zum Thema Nachhaltigkeit und Laufschuhe. Wenn ihr noch tolle Tipps habt, wie wir unser Laufen nachhaltiger und umweltfreundlicher gestalten können, dann schickt sie mir sehr gerne zu an redaktion@achilles-running.de. Fühlt euch wirklich herzlich eingeladen, euer Wissen und eure Lifehacks mit uns zu teilen. Wir sammeln das gerade und spread the good message. Also macht mit. Mein Name ist Eileen. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Alles Liebe und keep on running.